Deutschlandfunk, Medias Res.
Mit Michael Borgers. Wie war das nochmal mit JEFTA? Ja, genau, JEFTA. So heißt das immerhin größte Freihandelsabkommen der Welt zwischen der EU und Japan, gerade in Kraft getreten. Berichtet haben Medien im vergangenen Jahr aber meist über andere Verträge, TTIP oder CETA. Und deshalb ist JEFTA eine der vergessenen Nachrichten 2018. Seit mehr dazu später. Außerdem darum machen sich Journalistenverbände wie Verdi für die EU-Urheberrechtsreform stark und Tag 1 nach der Medienbombe aus Köln. Es war die Medienmeldung gestern. Die Mediengruppe Dumont will ihre Zeitungen verkaufen. Offenbar, denn zunächst gab es nur einen Branchenbericht darüber. Doch inzwischen hat auch Dumont bestätigt, derzeit würden verschiedene Handlungsoptionen entwickelt, heißt es in einer Pressemitteilung. Und dies beinhalte unter anderem auch die mögliche Veräußerung von Teilen des Portfolios der Mediengruppe. Oder einfacher gesagt, Dumont will tatsächlich seine Zeitungen loswerden. Zeitungen wie den Kölner Stadtanzeiger, die Berliner Zeitung oder die Hamburger Morgenpost. Der Medienwissenschaftler und Zeitungsexperte Horst Röper wollte gestern, als es zwar den Bericht darüber, aber keine Erklärung von Dumont gab, noch nicht mit uns sprechen. Und das hatte Gründe.
Ja, das kam schon überraschend. Wir wussten ja, dass schon mal Gespräche geführt worden sind von Dumont mit anderen Großverlagen, also mit Matzak und auch mit der Matz-Gruppe, über stärkere Kooperationen, auch unter Umständen über einen Teilverkauf des Unternehmens, aber das nun plötzlich das Kernstück des Unternehmens, nämlich sämtliche Tageszeitungen, die Anzeigenblätter, die Druckereien zum völligen Verkauf stehen. Das ist schon eine Überraschung, denn das hieße ja, das gesamte Unternehmen völlig zu entkernen. Da bleibt ja fast nichts mehr.
Auch verschiedene Zweige, die unterschiedlich wirtschaften. Die einen machen Gewinne, die anderen nicht.
Ja, in der Tat, das Haus Dumont hat natürlich das Problem, dass es stark verankert ist, auch im Markt der Boulevardzeitungen. Und diese Boulevardzeitungen funktionieren schon seit vielen Jahren nicht mehr. Also sie haben hohe Auflagenverluste. Also der Express in Köln beispielsweise ist etwa bei einem Drittel seiner früheren Auflage inzwischen angekommen. Diese Zeitungen arbeiten sicherlich mit roten Zahlen. Und für diese Titel, also den Express in Köln, den Berliner Kurier in Berlin und die Hamburger Morgenpost, Käufer zu finden, wird sicherlich nicht einfach sein.
In meiner Anmoderation eben habe ich aus der Pressemitteilung von Dumont zitiert. Mit fast den gleichen Worten wurden gestern auch die Mitarbeiter des Verlages informiert. Dazu gab es noch den Hinweis, wir versichern Ihnen, dass Gesellschafter, Aufsichtsrat und Vorstand gemeinsam das Ziel verfolgen, Dumont im Interesse der Mitarbeiter, Kunden und Gesellschafter weiterzuentwickeln. Welches Interesse könnte das sein? Was verbindet Mitarbeiter, Kunden und Gesellschafter noch nach dieser Ankündigung?
Also aus meiner Sicht nichts. Das ist so ein typisches PR-Sprech. Der Verlag, der Konzern hat sich da auch in puncto Öffentlichkeitsarbeit nur nicht gerade glänzend dargestellt. Also für die Eigner mag das ja noch ein Geschäft sein, wenn sie eben Verkaufserlöse erzielen. Die Mitarbeiter gehen dann einer unsicheren Zukunft entgegen, denn neue Eigner bauen in der Regel eben auch Personal ab, weil die sogenannten Synergien nutzen, also eigene Abteilungen dann die Arbeit von früheren Abteilungen von Dumont übernehmen lassen. Ja, für die Mitarbeiter sieht es dann eher traurig aus und das Gefühl verbreitet sich natürlich jetzt auch im Haus.
Passt denn dieses schlechte Bild, das der Verlag abgibt, auch die Tatsache, dass ein Finanzdienstleister zwischengeschaltet wurde für den Verkauf, den möglichen Verkauf?
Ja, auch das ist merkwürdig, denn normalerweise werden Zeitungen in Deutschland zwar unter den Zeitungsverlegern gehandelt, also es ist eine Verkaufsaktion, die intern sozusagen in der Branche geregelt wird und intern kennt man sich halt, die Verleger sitzen ja in vielen Verbänden zusammen, sie kooperieren auf vielen Seiten, also normalerweise braucht man keinen Finanzdienstleister, um solche Produkte an den Mann, an die Frau zu bringen. Auch das ist ungewöhnlich und lässt darauf blicken, dass man vielleicht in ersten Gesprächen eben den geeigneten Käufer mit einer genehmen Preiszahlung nicht gefunden hat. Also Dumont scheint mehr erlösen zu wollen, als bislang vielleicht von anderen Branchenmitgliedern geboten worden ist.
Wer könnten denn diese möglichen Käufer sein?
Nun, in Frage kommen dann natürlich nur die großen Unternehmen, denn hier geht es ja doch um beträchtliche Beträge. Also andere Großverlage in Deutschland, das heißt zum Beispiel die Gruppe um die baden-württembergischen Zeitungen, also Stuttgarter Zeitung, Stuttgarter Nachrichten, die Funke-Gruppe hier in Nordrhein-Westfalen, also mit der Watz als Kernstück, auch Matzak in Hannover, mit der Hannoverschen Allgemeinen Zeitung als Kern. Also diese kommen schon in Frage, aber ob sie insgesamt kaufen werden, da habe ich meine Zweifel, sondern ich könnte mir auch vorstellen, dass es eben zu Teilverkäufen kommen wird.
Es gibt sie noch, sie haben sie aufgelistet, die großen Player auf dem Printmarkt. Aber wenn ein Unternehmen wie Dumont, das ja auch zu diesen großen Playern gehört hat, nun sein Kerngeschäft verkaufen will und danach mehr oder weniger nackt dasteht, was sagt das über den deutschen Printmarkt aus? Ist das eine Art Kapitulationserklärung?
Also ja, bei Dumont würde ich das so sehen. Das ist eine Kapitulation, man kann auch sagen eine Bankrotterklärung, A für die Eigner, B aber auch sicherlich für die Konzernleitung. Also denen ist in den letzten Jahren in Bezug auf das Voranbringen von Zeitungen und allem, was dazugehört, sicherlich nicht viel eingefallen. Und dass die Erben des früheren Patriarchen Alfred neben Dumont nun wenige Jahre nach seinem Tod quasi die Kernstücke des Unternehmens verkaufen wollen, spricht ja auch nicht gerade für viel Unternehmensgeist. Also hier fehlt es sicherlich nicht nur am Know-how, sondern auch an der Tatkraft, an dem Wunsch, dieses traditionsreiche Unternehmen weiterzuführen.
Viele Fragen bleiben offen nach der Ankündigung der Mediengruppe Dumont, ihre Zeitungen verkaufen zu wollen. Aber auf einige konnte mir der Medienwissenschaftler Horst Röper, den ich vor der Sendung gesprochen habe, dann doch eine Antwort geben. Und wir bleiben beim Thema, was passiert, wenn Zeitungen verschwinden? So wie im britischen Harlow. Vor wenigen Wochen wurde in der Kleinstadt nahe London die letzte gedruckte Lokalzeitung eingestellt. Für die vor allem älteren Menschen, die keinen Zugang zum Internet haben, ist das verheerend. Sie fürchten, vom aktuellen Geschehen nichts mehr mitzubekommen. Ada von der Deken hat sich umgehört.
Harlow im englischen Essex ist eine recht junge Stadt, kaum mehr als 70 Jahre alt. Nach dem Zweiten Weltkrieg rasch auf der grünen Wiese hochgezogen, als Pendlerstadt für die wachsende Metropole London. Auf dem Reißbrett geplant. Die schmucklosen Gebäude der Einkaufsstraße sind auf Funktionalität ausgelegt, nicht darauf, das Auge zu erfreuen. Ältere Menschen trifft man etwa im Harvey Shopping Center. Dass ihre wöchentliche Lokalzeitung, der Harlow Star, eingestellt wurde, sorgte für Unruhe.
Ich vermisse den Harlow Star. Jede Woche pünktlich um 9 Uhr morgens wurde die Zeitung zugestellt. Das hat mir gefallen. Ich war traurig. Als erstes habe ich immer zu den Verlobungs-, Heirats- und Traueranzeigen geblättert. Wir möchten über Verbrechen Bescheid wissen und darüber, was die Gemeinde für uns tut und was sonst los ist. Mein Mann hat immer den Sportteil gelesen.
Diese Menschen im Rentenalter lesen keine Nachrichten im Internet, teilen keine Posts aus der 10.000 Fans starken Facebook-Gruppe Spotted in Harlow. Wenn es im Ort keine gedruckte Zeitung gibt, erfahren sie weder von Straßensperrungen oder abweichenden Müllabfuhrdaten noch vom Theaterprogramm. Sie sind von lokalen Nachrichten abgeschnitten. Robert Halfen von der konservativen Partei kommentierte die Schließung des Lokalblatts in der BBC.
Es war eine totale Katastrophe für unsere Stadt. Ich hatte ältere Bewohner am Telefon, die mich anriefen und fragten, ob wir ihnen die Nachrichten schicken oder vorlesen könnten, weil sie nichts mitkriegen.
Was im Ort vor sich geht, weiß Michael Casey. Er betreibt seit 6 Jahren das Online-Portal Your Harlow, Dein Harlow. Blaulichtmeldungen, Bauvorhaben, Bühnenshows. Er veröffentlicht bis zu 10 Artikel pro Tag. Die Buchhaltung macht seine Frau. Das sei kein Job, sondern ein Lifestyle, sagt der 57-Jährige, der in Harlow geboren und aufgewachsen ist. Ihm ist bewusst, dass seine Nachrichten die ältere Offline-Generation nicht erreichen.
Meine Nachbarin Olive ist Ende 80. Wenn sie nach meiner Arbeit fragt, sagt sie, was arbeitest du an dem Zappelgerät? Und ich sage, du meinst den Computer, das Internet? Leute wie sie wünschen sich eine gedruckte Lokalzeitung.
Zwischen 2007 und 2017 ging die Zahl der verkauften überregionalen und lokalen Zeitungen in Großbritannien um die Hälfte zurück. Dieser Trend hält weiter an. Die Anzeigenerlöse, die früher den Löwenanteil der Umsätze ausmachten, sind binnen 10 Jahren um 70% geschrumpft. Das geht aus einem vor 2 Wochen veröffentlichten unabhängigen Bericht zur Mediensituation in Großbritannien hervor. Es wird überall gerechnet, gespart und geschlossen. Auch der Harlow Star hatte zuletzt keine Redaktion mehr in der Stadt. Um gut berichten zu können, müsse man vor Ort sein, sagt Michael Casey.
Es ist ein Fehler, dass die großen Verlage ihre Lokalreporter abziehen. Ihr Fehler ist mein Vorteil. Mein Reden ist, wenn du nicht vor Ort bist, bist du nichts als eine Karaoke-Zeitung.
Eine Karaoke-Zeitung ist eine Zeitung, die sich als mehr ausgibt, als sie ist. Für Harlow gibt es inzwischen gute Nachrichten. Als Reaktion auf die Beschwerden der Bewohner bringt eine Zeitung, deren Berichtsgebiet bisher nur an Harlow heranreichte, nun eine wöchentliche Ausgabe für die Stadt auf den Markt. Ein Promotion-Team verteilt den neuen Harlow Guardian zum Probelesen. Rentnerin Diane Jacobs hat eine Ausgabe in die Hand gedrückt bekommen und wirft einen ersten Blick darauf.
It's not too bad actually. But the trouble is, it's Harlow paper, but a lot of it is outside of Harlow. Especially a lot of the old adverts and stuff. I mean, it should all be in Harlow, shouldn't it? It's a Harlow newspaper.
Die Zeitung sei tatsächlich gar nicht so schlecht. Das Problem sei nur, dass viele Artikel und Anzeigen von außerhalb kämen. Milo Boyd ist der Reporter des Harlow Guardian. Das meiste müsse er allerdings trotzdem aus der Ferne berichten, denn Harlow sei zu seinen bisherigen Berichtsgebieten hinzugekommen.
Wir haben davon gehört, dass ältere Menschen ihren Abgeordneten anrufen und nach Neuigkeiten fragen, weil sie keine gedruckte Zeitung mehr hatten. Der Bedarf war offensichtlich. Also sind wir hergekommen.
Der Harlow Guardian kostet umgerechnet rund 80 Cent. Der Star hingegen war kostenlos. Über die Schwierigkeit, klassischen Lokalzeitungsjournalismus als Geschäftsmodell zu erhalten, macht sich Milo Boyd keine Illusionen.
Harlow steht sinnbildlich für das, was vielerorts geschieht. Dass lokale Zeitungen sterben und über weite Teile des Landes nicht mehr berichtet wird. Ich finde es gut, dass mein Verlag etwas unternimmt, um die Lücke zu füllen. Aber grundsätzlich ist das Geschäftsmodell kaputt und es gilt herauszufinden, wie man Orte wie Harlow vernünftig versorgt.
Milo Boyd ist sich der schwierigen Aufgabe bewusst. Für die Älteren ist es erst einmal ein Lichtblick, dass eine neue gedruckte Zeitung am Platz ist. In den kommenden Monaten wird sich zeigen, ob der Harlow Guardian Bestand haben wird.
Ada von der Degen mit einer Printgeschichte mit Happy End, zumindest vorerst. Und es ist wieder da, nach der Winterpause, das Neo-Magazin Royal, die kleine, aber umso auffälligere Satire-Sendung auf ZDF Neo und spätabends auch im ZDF. Deren Gesicht Jan Böhmermann ist, wo aber auch andere hinter den Kulissen für den Erfolg verantwortlich sind.
Medias Res. Drei Fragen an
Julia Becker. Ich bin Autorin bei der Bild- und Tonfabrik und schreibe hauptsächlich für das Neo-Magazin Royal.
Was läuft gut in den Medien?
Ich spreche jetzt mal für die sozialen Medien, weil ich mich da einfach am meisten rumtreibe. Und in meinen Augen läuft es ziemlich gut, dass sich dort Leute begegnen, die sich unter anderen Umständen wahrscheinlich nie begegnet wären.
Was läuft schlecht in den Medien?
Gerade in den sozialen Medien gibt es immer noch einen unkontrollierbaren Hass. Und während man im Klassenzimmer oder im Büro bei einem Mobbingfall oder bei Diskriminierung oder sogar Rassismus meistens klar sagen kann, hey, XY hat YZ beleidigt, das ist nicht in Ordnung und hat jetzt die und die Konsequenz, kann im Netz jeder anonym mit Dreck werfen.
Und bei Ihnen?
Als Autorin kann man unter Umständen über Plattformen wie Twitter Verlage auf sich aufmerksam machen. Man gibt ja, wenn man da schreibt, eine Kostprobe von seinen Fähigkeiten. Und in meinem Fall kamen gleich mehrere Verlage auf mich zu, die das, was ich auf Twitter geschrieben habe, sehr gut fanden. Jetzt ist mein Debütroman gerade im Druck und das hat mir auch nochmal gezeigt, soziale Medien sind ein sehr realer Ort mit realen Menschen und realen Möglichkeiten.
Nun zu einem komplexen und komplizierten Thema. Auch hier geht es um Verlage und Journalisten und die Frage, was für beide die Reform des Urheberrechts in Europa bedeutet. Diese Reform wurde vor gut zwei Wochen in Brüssel auf den Weg gebracht. Seitdem geht sie durch verschiedene Instanzen in der EU und wird dabei weiterhin heftig diskutiert. Auf der einen Seite gibt es die Gegner, die Kritiker, die vor dem Ende des freien Internets warnen, mit Sorgen, über die wir immer wieder berichtet haben. Kritiker wie die vom Berufsverband freier Journalistinnen und Journalisten Freischreiber, die vor allem vor den Artikeln 11, 12 und 13 warnen. Und auf der anderen Seite sind da die Befürworter, die sagen Ja zur EU-Richtlinie zum Urheberrecht. Unter dieser Überschrift haben sich nun verschiedene Interessengruppen und Verbände zusammengetan. Darunter, wie wohl zu erwarten war, der Bund Deutscher Zeitungsverleger, der sich für die Reform stark gemacht hat. Aber auch, und das überrascht einige dann doch, die großen Journalistenverbände. Valentin Döring ist bei der Gewerkschaft Verdi zuständig für das Thema Urheberrecht. Ihn habe ich vor der Sendung gefragt, ob sich sein Verband genug für seine Mitglieder, für Journalistinnen und Journalisten stark macht, mit Blick auf Artikel 11, das Leistungsschutzrecht, wo Kritiker sagen, das sichert vor allem den Verlagen neue Einnahmen.
Eine der Sachen, die ich gerade feststelle, ist, dass die Diskussion etwas daran krankt, dass sich jede Interessengruppe den einen oder zwei oder drei Artikel raussucht, an denen man dann was kritisieren kann. Wir finden, dass nach den ganzen Verhandlungen das Gesamtkonstrukt jetzt etwas ist, was man guten Gewissens annehmen kann. Auch wir haben einige Kritikpunkte. Zu Artikel 11, dem sogenannten Leistungsschutzrecht für Presseverleger, ist aus unserer Sicht nicht viel zu sagen. Es ist festzustellen, dass ein Großteil der Werbekunden, den bisher die Zeitungsverleger hatten, zu den Plattformen, insbesondere zu den großen Plattformen, abwandern. Und das Interesse der Zeitungsverleger, an deren Gewinnen zu partizipieren, können wir grundsätzlich nachvollziehen. Bei uns ist es so, dass wir immer eine Forderung hatten und die ist jetzt auch umgesetzt worden. Das ist die, dass ausdrücklich im Gesetzestext festgelegt wird, dass Urheberinnen, in dem Fall Journalistinnen und Journalisten und Fotografinnen und Fotografen, angemessen an den Einnahmen beteiligt werden, wenn denn solche bei den Zeitungsverlegern eingehen.
Umstritten ist auch Artikel 12. Auch hier geht es um die Frage, ob Autoren, ob Medienschaffende gegenüber den Verlagen benachteiligt werden. Konkret geht es darum, wie viel Geld kreative Autoren oder Musiker von ihren Verwertungsgesellschaften VG Wort und GEMA erhalten. Viele fürchten auch hier, am Ende werden die Autoren gegenüber den Verlagen benachteiligt. Warum ist das nicht so?
Die rechtliche Sichtweise ist im Gerichtsverfahren geklärt worden, aber ich hole vielleicht etwas aus. Die hatten ja die Verwertungsgesellschaften schon angesprochen. Da kann man tatsächlich sagen, dass es diese bereits seit der Zeit vor der Einführung des deutschen Urheberrechtsgesetzes im Jahre 1965 gibt und dass die von den dort vertretenen Urheberinnen und Urhebern als sehr erfolgreich angesehen werden. Da gibt es jetzt tatsächlich einige Gerichtsentscheidungen auf der nationalen, aber auch auf der europäischen Ebene, die dieses System in Frage stellen. Da ist es tatsächlich so, dass das rechtlich eindeutig so ist, dass die Gerichte so entschieden haben, dass die bisherige Verteilungspraxis in Teilen rechtswidrig war. Für uns als eine große Mitgliederorganisation und als Verdi ist es so, dass diese Gerichtsentscheidungen klar in dem Widerspruch zu dem stehen, was unsere Leute, die in den Verwertungsgesellschaften ehrenamtlich aktiv sind, denn wollen. Der einfache Grund, und das ist die ökonomische Perspektive, ist, dass das Geschäftsmodell der Verwertungsgesellschaften darauf basiert, dass eben Vergütungsansprüche geltend gemacht werden. Und da ist es so, dass wir die Auffassung vertreten, dass die Produkte, die zum Beispiel kopiert werden oder die in Pressespiegeln abgedruckt werden, dass die sich zusammensetzen aus Leistungen der Urheber, aber auch der Verlage. Denn ohne Verlage gibt es keine Bücher und keine Zeitungen. Und am Ende kommen wir zu dem Fazit, dass wenn man gemeinsam die Interessen wahrnimmt und sich zum Beispiel mit Kopiergerätevertrieb und Unternehmen auseinandersetzt, dass insgesamt mehr Geld eingenommen wird. Und da ist die einfache Rechnung, dass wir davon ausgehen, dass zum Beispiel 75% von 1.000 Euro mehr sind als 100% von 500 Euro.
Das war Artikel 12. Jetzt gibt es noch Artikel 13. Das ist der, über den vielleicht am meisten diskutiert wurde in den vergangenen Monaten. Hier geht es um die Plattformregulierung oder genauer die Sorge vor Upload-Filtern. Die sollen dafür sorgen, dass urheberrechtlich geschützte Inhalte nicht so einfach im Internet kursieren. Diese Upload-Filter stehen so nicht ausdrücklich im Gesetz. Dort sind aber Anforderungen formuliert, die sie am Ende doch notwendig machen. Kritiker sprechen von einem großen Zensurinstrument und einer Einschränkung von Meinungsfreiheit, was ja nicht im Interesse von Journalisten sein kann, oder?
Es wird sicherlich auch in Zukunft den Einsatz von Upload-Filtern geben. Relativierend kann man dazu sagen, dass die großen Plattformanbieter wie zum Beispiel YouTube so etwas wie die Content-ID schon lange einsetzen. Auch jetzt ist es schon so, dass es Probleme gibt, Inhalte rauszufiltern und Ähnliches.
Die Kritik zielt ja vor allem darauf, dass die Kleinen dann überfordert sind von solchen Upload-Filtern.
Ja, das ist auch richtig. Die wären überfordert, wenn sie denn betroffen sind. Ich würde gerne tatsächlich statt des Begriffs Upload-Filter rede ich lieber von der Begrifflichkeit der Rechteklärung. Und die spannende Frage ist, sind zum Beispiel Anbieter wie Facebook, YouTube, um die großen amerikanischen zu nennen, sind das noch Speicherplatzbetreiber, die tatsächlich passiv Speicherplatz für Sie und mich herstellen, damit wir unsere Hochzeitsvideos auf ihren Plattformen sharen können? Oder sind das tatsächlich Inhalteanbieter? Und das ist die große spannende Frage. Und wir sind der Meinung, dass es sich dabei um die größten Inhalteanbieter der Welt handelt.
Und Sie gehen davon aus, dass die vor allem angesprochen sind von diesem Artikel 13 und weniger die kleinen Plattformen?
Ja, ich diskutiere den Artikel tatsächlich auch im Freundes- und Bekanntenkreis. Auch da ist die Aufregung relativ groß und auch da sage ich immer, dass man im Idealfall den ganzen Artikel 13 liest mit den ganzen Ausnahmen, die da drin sind. Die wichtigste Sache aber ist dazu der Artikel 2 Absatz 5, in dem ganz klar definiert wird, um welche Arten von Plattformen es geht. Dort werden die sogenannten Online-Content-Sharing-Service-Provider, wo ich schon gespannt bin auf die deutsche Übersetzung, die werden dort genau definiert. Und zwar sind das nach Artikel 2 Absatz 5 sogenannte Diensteanbieter, bei denen es ein Hauptzweck ist, große Mengen an den von Nutzern des Dienstes hochgeladen urheberrechtlich geschützte Werke, die strukturiert und beworben werden, um damit ein Geschäft zu machen. Und diese Definition ist tatsächlich meines Erachtens so präzise, dass es klar wird, dass vor allem auf die ganz, ganz großen Plattformanbieter abgehoben wird und dass die meisten kleinen davon nicht betroffen werden.
Valentin Döring von Verdi war das zur Kritik an der EU-Urheberrechtsreform. Was hat die Speicherung von Fluggastdaten mit Arzneimittelcocktails bei Senioren zu tun? Beide gehören zu den Top 10 der vergessenen Themen 2018. Gemeint sind Geschichten, die in den Medien vergangenes Jahr zu kurz gekommen sind. Nominiert werden sie jedes Jahr von der Initiative Nachrichtenaufklärung, kurz INA. Seit einigen Jahren kooperiert die NGO dabei mit der Nachrichtenredaktion des Deutschlandfunks. Deswegen verkündete der Leiter der INA, Professor Hector Harkötter, die aktuellen Top 10 heute bei einer Pressekonferenz im Deutschlandfunk in Köln.
Es geht uns schon um Geschichten, die wirklich die Mehrheit der Bevölkerung der Bundesrepublik Deutschland angeht. Und entsprechend gucken wir uns an, was machen denn diese Mainstream-Medien, die großen Fernseh- und Radionachrichten, die großen überregionalen Zeitungen, decken die eigentlich das ganze Themenspektrum an Geschichten ab, die uns alle angehen und die für unsere Demokratie auch entscheidend sind? Und da haben wir seit vielen, vielen Jahren nun den starken und belegten Verdacht, dass das nicht der Fall ist.
Als Gründe dafür nennt Hector Harkötter die zunehmende Beschleunigung im Medienbetrieb, aber auch zu knappe Ressourcen. Ein weiterer Grund seien die Kriterien, nach denen Journalisten Nachrichten auswählten.
Da stellt die Medien- und Kommunikationswissenschaft ja seit vielen, vielen Jahrzehnten fest, dass viele Redaktionen sich immer nach denselben Kriterien richten. Und das bedeutet, sie berichten auch alle über dasselbe. Und die Bereitschaft, mal links und rechts zu gucken und Themen zu bringen, die die anderen vielleicht gerade nicht haben, die ist häufig in den Medien sehr unterausgeprägt.
Und die Journalisten scheinen da stur zu sein. Von den vergessenen Themen, die letztes Jahr nominiert wurden, seien nur wenige danach in den Medien aufgegriffen worden, sagt Harkötter. Wenn Sie prüfen möchten, ob das im kommenden Jahr anders ist, die aktuellen Top 10 der vergessenen Themen finden Sie auf unserer Internetseite unter www.deutschlandfunk.de/vergessene-nachrichten. Aber vorher noch eine gute Nachricht aus Berlin.
Medias Res. Die Schlagzeile von morgen.
Mein Name ist Christine Richter. Ich bin Chefredakteurin der Berliner Morgenpost in Berlin. Und unsere Schlagzeile für morgen ist die Tatsache, dass Berlin ist sicherer geworden. Der Innensenator Andreas Geisel hat heute gemeinsam mit der Polizeipräsidentin die neue Kriminalitätsstatistik für Berlin vorgestellt. Und die gute Nachricht für alle Berliner: zum dritten Mal in Folge ist die Zahl der Straftaten leicht gesunken. Vor allen Dingen auch die Zahl der Taschendiebstähle, der Einbrüche ist zurückgegangen, Mord, Körperverletzung etc., sodass wir mal eine gute Nachricht auf der Seite 1 verkünden können.
Der irakische Autor Abbas Kida lebt seit knapp 20 Jahren in Deutschland. Nun will er anderen dabei helfen, Deutsch zu lernen. Er hat das endgültige Lehrbuch geschrieben. Mehr dazu gleich im Büchermarkt. Das war Medias Res mit Michael Borgers. Tschüss.